ARD.
Hallo, meine kleinen süßen Zuckermäuse, liebe Durchmesser und Durchmesserinnen, herzlich willkommen bei der neuen Episode von mir, Fabian Raschegay, und ihm, Levi Pinel. Wie geht es dir?
Mir geht's sensationell, aber ja, du wirkst irgendwie ein bisschen zu gut gelaunt gerade.
Darf ich das nicht sein, oder was?
Nein, natürlich darfst du gut gelaunt sein, aber normalerweise, also kleiner Blick hier hinter die Kulissen, normalerweise kommt Fabi hier immer total kriescremig rein. Nein,
Schwachsinn wird hier erzählt.
Nein, das ist
ich
wirklich
bin
so.
Immer
alle am Set sagen immer, boah, Fabi kommt wieder. Oh nein, die schlechte Laune-Kanone kommt hier an.
Was? Ich bin doch die Ullknode.
Musste durch mit Levi und Fabi.
Sag mal ehrlich, wie viel hast du gestern gesoffen? Wie viel Restalkohol ist bei dir noch im Blut?
Absolut null.
Ja, voll der Profi.
Ewigkeiten nicht mehr getrunken.
Ja, ja, würde ich jetzt auch
sagen. Es gab Zeiten, da war das nicht so.
Du meinst vor deinem Auftritt bei Falsch, aber lustig?
Nein, ich bin immer professionell, okay? Ich bin noch nie irgendwo betrunken, wenn es um professionelle Sachen geht.
Du warst auch nie betrunken.
Das stimmt
Respekt.
Nicht. Das ist eine Lüge. Ich war eine Zeit lang. Ich meine, wenn du im Rheinland aufwächst, ne,
ja,
sag ich mal so, und da auch deine Freundesgruppen hast,
ja,
dann passieren Sachen.
Ja, was für Sachen?
Genau, zum Beispiel du gehst feiern oder bist auf Partys. Wir haben immer eher in so kleineren Kreisen gefeiert. Was heißt gefeiert? Manchmal auch einfach hingesetzt und, ne?
So. Gesoffen.
Das hast du jetzt so vulgär ausgedrückt. Aber ich hatte immer eine sehr, sehr interessante Philosophie, was meinen Nachhauseweg anging.
Mhm.
Nämlich gar keinen Plan und da kümmert sich dann betrunkener Fabian drum. So, und worin das oft geendet ist, ist wirklich hobbitmäßige Rückreisen nach Hause. Und ich habe teilweise wirklich, also über 10 Kilometer einfach bin ich nach Hause gegangen.
Ja.
Mit wirklich auch höchstwahrscheinlich nicht in der geradesten Linie. Und da sind teilweise Sachen passiert, das ist auf jeden Fall sehr wild. Ich glaube, ich bin ein paar Mal wirklich, glaube ich, fast an Dehydration, weil ich denke mir, ich gehe jetzt los. Und dann nüchterst du halt aus, ja, und dann hast du halt Brand und was weiß ich alles. Und da hatte ich wirklich, das war, glaube ich, das Knappste, was das anging. Da bin ich los bei einem Freund und das waren so 12 Kilometer nach Hause. Und es war ein Sonntag nachts sogar, ja, das heißt, keine Sau war unterwegs. Ja. Ich hatte kein Geld dabei und ich war halt, ich sah höchstwahrscheinlich extrem fertig aus. Ja. Und dann habe überlegt, da war so ein Teich, der sah richtig schmutzig aus und ich habe überlegt, ob ich aus dem trinke.
Nein.
Ja, habe ich dann nicht gemacht. Und dann bin ich irgendwie nach Hause gekommen und ich sage es dir, ich habe, glaube ich, 3 Liter in einem Go einfach runtergehämmert.
Das ist insane. Wir sind da so gegensätzlich. Und man würde ja eigentlich meinen, ich komme irgendwie aus Berlin, aber ich sage, Berlin ist die Stadt, da musst du dir vorher einen Plan machen, wie du nach Hause kommst.
Yeah.
Weil ansonsten, also wenn du jetzt nicht unbedingt Geld hast für Taxi oder Uber, und wir reden ja gerade über Zeiten, wo wir so noch zur Schule gegangen sind, ne? Wo man sich das nicht leisten konnte. Aber es ist mir einmal passiert, dass ich Nachtbus fahren musste. Und das soll mir nie wieder passieren. Das soll mir nie wieder passieren, weil viele haben auch so den Eindruck, Berlin, das ist irgendwie so die Partystadt und da kommt man immer irgendwie nach Hause. Denkst du, unter der Woche um 0 Uhr hören die Bahn auf zu fahren.
Komplett?
Und dann bist du komplett. Okay. Und dann bist du halt irgendwann an dem Punkt, da musst du dich entscheiden, fährst du jetzt nach Hause oder bleibst du bis 4 Uhr?
Oh, ja.
Und das ist halt schon ein Commitment. Und deswegen musst du halt die ganze Zeit so deine letzte Verbindung im Blick haben. Weil Berlin ist auch einfach zu groß, als dass du laufen kannst.
Ja.
Du bist halt dann irgendwie an Punkt A und musst nach Hause und das sind aber 20 Kilometer.
Ja.
Das ist insane in Berlin.
Mit genug Willenskraft, Levi, geht das auch.
Nee, das ist ein fucking Halbmarathon.
Ja.
Der Typ, der ursprüngliche Typ, der einen Marathon gelaufen ist, der ist am Ende gestorben.
Stimmt, ja.
Und wenn man dann noch alkoholisiert ist und dehydriert, du kannst ja, das funktioniert ja nicht, dass du dann einfach zu Hause ankommst und dann trinkst du statt 3 Liter 6, weil du 20 statt 10 Kilometer gelaufen bist.
Ja, das ist nicht zu empfehlen, zu sterben dabei.
Danke, ja, würde ich auch sagen, ja. Vielleicht auch kleiner Bildungsauftrag an die.
Harter Claim, genau. Nee, ja, also für mich war das immer so, ja, das ist ein Problem von dem Zukunftsfabian. Ich glaube, so denken sehr viele Leute. Aber es wurde dann irgendwie, ich bin dann meistens doch dann auch zu Hause aufgestanden. Ja. Ich hatte auch einen, ein Freund, der ist legit einfach in einem Feld eingeschlafen und ist dann aufgestanden, hat sofort erstmal einen Snap gemacht und hat uns gesagt, yo, ich bin hier unter den Kühen.
Ey, ich mache mich ja manchmal lustig über diesen Dorf versus Stadtkinder-Beef und ich interpretiere das jetzt einfach mal um in Großstadt versus mittelgroße bis Kleinstadt.
Ja, es gibt halt diese Vorort-Sachen.
Also die Leute, die so von Dorf und Vorort und Kleinstadt kommen, die sind so viel krasser, was Feiern abgeht.
Ja, ja.
Das ist nicht mein Level.
Also ich bin auch nicht, also jetzt ist auch nicht mehr mein Level, um Gottes Willen. Aber das ist schon auf jeden Fall sehr hart. Und ich muss sagen, ich feiere das auch nicht, dieses, wenn die so vom Land so sagen, boah, ja, wir können jeden unter den Tisch trinken und so. Das ist, irgendwann wird man da, glaube ich, auch zu alt für. Aber da ist schon was dran, auf jeden Fall.
Also die krassesten Heimgeh-Stories bei mir, ich war mal irgendwie auf dem 18. Geburtstag und ich hatte wirklich einen absoluten Absturz in diesem Club. Aber dann bin ich aus diesem Club rausgekommen und hab dann das Erste, was ich gemacht habe, ist vor den Club zu reihen.
Ja.
Also wirklich komplett davor. Mhm. So. Und das Ding ist, direkt vor der Tür davon stand ein Polizeiauto. Und die haben mich gesehen.
Ja.
So. Und ich war dann nicht in der Lage, das wegzumachen und stand dann erst so peinlich berührt neben meiner Kotze.
Ja.
Und irgendwelche anderen Leute haben das weggebracht. Aber ich bin dann auf jeden Fall aus diesem Club raus, weil das noch, war noch auf dem Clubgelände. Und ich glaube, die Polizisten, die wollten mich so ein bisschen ranbekommen irgendwie, weil ich öffentliches Straßenland verunreinige oder was auch immer.
Ja.
Auf jeden Fall bin ich dann aus diesem Club raus und ich laufe in Richtung S-Bahn-Station auf dem Bürgersteig und
also ich merke auf einmal... Also von wegen, läufst du davon weg oder bist du einfach gegangen quasi?
Ich bin einfach gegangen, okay, auf dem Weg nach Hause. Und ich laufe und ich merke dann auf einmal, wie neben mir das Polizeiauto im Schritttempo mitfährt.
Ja.
So, und dann dachte ich mir, okay, ich probiere das jetzt mal aus und bin einfach stehen geblieben auf dem Bürgersteig.
Ja.
Und dieses Polizeiauto bleibt auch stehen. Und da war dann so eine kleine Ausfahrt und ich habe dann wirklich so eine 180-Grad-Wendung gemacht und bin zum Polizeiauto hingegangen, habe mich so neben das Fenster gestellt und bin dann so runter und der Polizist, der hat dann das Fenster so einen ganz kleinen Spalt aufgemacht, wahrscheinlich hatte er auch noch in Erinnerung, wie ich da gerade vor den Club gekotzt hatte und hatte Angst, dass da eventuell Kotze auch so in sein Polizeiauto kommt.
Ja, eigentlich smart
und dann frage ich diesen Polizist, kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Der Polizist meinte einfach, nö. Dann gehe ich wieder zurück auf den Bürgersteig, gehe weiter, Polizeiauto bleibt stehen.
Oh.
Am S-Bahnhof habe ich dann auch mal gekotzt.
Ja, das ist stabil. Tatsächlich, also auch jetzt nicht feiernmäßig, aber das hatte ich das letzte Mal auch so. Ich bin normal mein Ritual Abendspaziergang gegangen und dann war da auch so eine, auch so ein Polizeiwagen mit so 3-4 Leuten auch drin. Auf jeden Fall sind die dann so langsam an mir vorbeigefahren und haben mir so gesagt, so, ja, ich so, hallo, also, Herr Officer quasi, so.
Und dann, Herr Wachtmeister, was habe ich falsch gemacht?
Genau, und dann meinten die so, cooler Typ. Und ich so, danke. Und ich hatte gar nicht im Kopf, was ich quasi mache, so. Und dann so, mach weiter so, coole Videos.
Und Digga, ich hätte mir so hart eingeschissen.
Ich habe so gedacht, aber mein Gehirn hat es auch gar nicht gerafft.
Ja.
Ich habe so, ich meine natürlich.
Ich wär so safe davon ausgegangen, die wollen so mit mir spielen, so,
genau.
So cooler Typ,
ja,
als würde man gerade irgendwie so mit der Packung Koks in der Hand die Straße runterlaufen.
Ja, so halt so
cooler provokant. Typ, aber jetzt haben wir dich, jetzt kriegen wir dich dran, jetzt wirst du verhaftet.
So ein bisschen provokant.
Ja.
Und dann ich so, danke. Und ich habe wirklich, dann sind die so, mach weiter so und sind einfach weggefahren. Und ich stand da so, okay. Und ich habe jetzt 2-3 Minuten gebraucht, um zu checken, was das war.
Ja, aber ich sage auch, es gibt low-key zu viele Polizisten, die sich einfach ein bisschen zu geil fühlen in ihrer Uniform.
Manchmal denke ich mir so, also ich habe tatsächlich auch einen guten Freund, der ist Polizist, und es kommt wirklich sehr drauf an, wie die, ich muss sagen, das ist jetzt auch ein Statement und tut mir leid, aber ich habe das bei Ordnungsbeamten fast mehr als bei Polizisten.
Ja.
Weil Polizisten haben, ich weiß nicht, ich respektiere die ein bisschen mehr, weil das schon eine harte Ausbildung hinter und so. Aber wenn sich so Ordnungsbeamte wirklich so komplett wichtig machen, dann ist bei mir schnell, also dann werde ich sauer.
Ja, aber ich denke mir auch, so wenn sich Ordnungsbeamte zu wichtig fühlen, dann kriegst du halt ein Knöllchen und wenn sich Polizisten zu wichtig fühlen, dann erschießen die dich.
Ja, okay.
Oder prügeln, also okay, wir sind nicht in den USA, aber also ich habe auf jeden Fall schon deutlich unangenehmere Situationen mit Polizisten gehabt als mit Ordnungsbeamten.
Ja, ich bin halt ein bisschen, ich bin da auch immer sehr vorsichtig. Also ich versuche.
Aber
halt
ich glaube auch, vielleicht auch so ein bisschen so die Kontexte. Ich bin ja auch
oft
Fußball, beim Fußball unterwegs, und da gehen Beamte gerne mal so ein bisschen loco.
Ja, aber man muss auch fairerweise sagen, ich war ja auch schon bei sehr, also Fußballsachen dabei. Mhm. Einfach nur für die Party, übrigens nicht für den Fußball, der war mir egal. Und da, ich muss aber sagen, manche Fans sind auch wirklich schon. Also so ja, aber in du, Gruppen ist es schon brutal.
Aber
also.
Du kannst, aber das Ding ist, Polizisten nehmen dann ja die ganze Gruppe von Fans in Geiselhaft.
Ja,
und
stimmt, ja.
Die müssen dann halt alle mithaften.
Ja.
Und es gibt dumme Leute, die dumme Sachen machen, aber du kannst da nicht alle kollektiv für bestrafen. Nee. Und das ist aber beim Fußball und gerade bei so Auswärtsfahrten ist das einfach komplett normal.
Ja.
Und dann sitzt du halt teilweise irgendwie, wird dein Bus festgehalten, weil die irgendwie denken, boah, das müssen wir jetzt nochmal kontrollieren und dann verpasst du halt einfach das Spiel.
Ja.
Weil die sich denken, boah, das ist jetzt irgendwie, da müssen wir uns jetzt irgendwie mal wichtig fühlen. Aber gut, bevor wir jetzt von der Polizei-Bubble gecancelt werden, gehen wir zum Rabbit Hole der Woche. Fabi, ich habe dir was mitgebracht und zwar das hier. Aha. Das ist ein Buch,
ja.
Und zwar ein Tagebuch. Und zwar das Tagebuch meines Urgroßonkels aus dem Jahr 1899.
Wow.
Ich war nämlich letztens bei meinen Eltern und da habe ich im Regal dieses Schmuckstück hier gefunden und habe mir gedacht, das sieht schon so unfassbar alt aus. Das sieht ja irgendwie interessant aus und es ist auch tatsächlich sehr alt.
Ist voll gut erhalten aber.
Ja, es ist tatsächlich auch, also es ist sogar aufgelegt, weil das ist nicht irgendein Tagebuch, sondern, wie sich rausstellt, mein Urgroßonkel war im Krieg. Und zwar im Zweiten Burenkrieg als Arzt. Und da steht jetzt auch schon drauf, Tagebuchblätter eines deutschen Arztes aus dem Burenkrieg. Und ich habe mich dann gefragt.
Aber das ist gedruckt, ne?
Das
ist
gedruckt, ja. Aha. Von meinem mein Urgroßonkel hat dieses Buch.
Also das ist veröffentlicht quasi.
Genau. Ah, okay. Mein Urgroßonkel hat Tagebuch geschrieben und mein Urgroßvater hat dann dieses Tagebuch veröffentlicht. Darfst du gerne mal an der Hand halten. Und ich habe mich da jetzt komplett rein investet,
yeah.
Weil ich liebe sowas. Und
oh, das Buch ist auch noch richtig schwer. So.
Ja, ja. Geil. Das, also das ist wirklich original aus dem Jahr 1907.
Ja.
Und mit Frakturschrift. Und genau, und stellt sich raus, mein Urgroßonkel, der war im Burenkrieg, der Zweite Burenkrieg. Ganz kurz zum historischen Kontext. Das war in Südafrika. Und zwar haben da die beiden Burenrepubliken gekämpft gegen das englische Königreich. Und die Burenkrieg, also die Burenrepubliken, das waren Kolonien von den Niederländern und das englische Königreich.
Ich wollte gerade sagen, hier, ich habe hier eine englische Passage gerade.
Ja, ja, da kommen auch Engländer drin vor. Und die Engländer, die sind aber auch Kolonialisten, ne? Also ja, quasi ja, klar, beide ja, Seiten
ja.
Schlecht.
Ja.
So. Aber die Buren waren zuerst die Kolonien. So.
Ja.
Und auf jeden Fall. Fabi, du darfst mir das Buch gerne zurückgeben.
Achso, sorry.
Ich will ein bisschen erzählen, während ich das Buch in der Hand habe. Es geht erstmal damit los, dass mein Urgroßonkel erzählt, warum er überhaupt in diesen Krieg fährt. Und er war halt damals fertig mit seiner Arztausbildung und hat das dann irgendwie als eine Möglichkeit gesehen, sich zu beweisen oder irgendwas zu machen, was man halt damals machen musste irgendwie.
Welches Jahr?
1899.
Okay.
1899. Und damals musste man halt irgendwie, wahrscheinlich so wie man heute den Doktortitel machen musste, musste man sich damals durch irgendwas beweisen.
Ja.
Und das war dann halt einfach so die Chance für ihn. Und er beschreibt jetzt die Szenen, wie er da abfährt am historischen Hafen. Damals nicht historisch, heute. Ne? Aber das, ihr könnt euch
damals
vorstellen.
Damals Hafen, jetzt historisch.
Genau. Bis oben auf den Speichern am Hafen stand es Kopf an Kopf. Gerade wie die Begeisterung ihren Höhepunkt erreicht haben mochte, sah ich, wie hoch oben von einem Speicher ein Mann herunterfiel. Herunter auf die unten wogende Menge. So, und wow. Dann geht's einfach weiter und dieser Mann wird nie wieder erwähnt. Und da denke ich mir, das ist schon mal
1899 Trauma-Dumping.
Ja, komplett, komplett. Und das, es passieren halt die ganze Zeit die wildesten Sachen
ja.
Und werden dann halt einfach nicht weiter kommentiert.
Ja.
So. Und was auch tatsächlich sehr interessant ist, er gendert.
Was?
Im Jahr 1899, ja. Er beschreibt hier, außerdem bestand unsere Ambulanz aus Schwestern, Krankenpflegerinnen, Krankenpflegern und einem Ökonomen.
Wow.
So, ne? Das geht raus an Markus Söder. Man hat auch schon 1899 gegendert.
Genau. Obwohl, das ist ja eigentlich eine Zeit, die er zurückhaben möchte, ne?
Ja, genau. Das stimmt. Richtig. Und es ist auch, es gibt hier eine Szene, die ist unfassbar lustig. Es wird dann nämlich irgendwann dieses Schiff, kurz bevor die in Südafrika ankommen, von den Engländern beschlagnahmt. Und der deutsche Reichspostdampfer, der war damals eigentlich neutral. Und ich habe ja jetzt aber auch schon gesagt, es waren auch Leute an Bord, die für die Buren kämpfen wollten, ne?
Wie, neutral?
Ja, weil die Deutschen, die waren nicht in diesem Krieg involviert. Es
haben
quasi die Buren bzw. die Niederländer gegen die
Engländer
gekämpft.
Also es war noch keine klare Alliierten-Situation.
Genau, ja. Okay. Sondern die Deutschen, die hatten zwar irgendwie mit den Niederlanden zu tun, aber das waren keine Kriegsparteien.
Yeah.
Und mein Urgroßonkel, der ist da auch neutral in diesen Krieg gefahren, ne?
Mhm.
Weder für die eine noch die andere Seite, aber so, ne, mit den Buren quasi assoziiert. Dann wird dieses Schiff aber von den Engländern beschlagnahmt.
Ja.
Und ich will das jetzt einfach mal vorlesen, weil ich finde das so lustig geschrieben. Es braucht jetzt ein klein bisschen Krips, weil es ist natürlich alte Sprache, aber ich will das jetzt einmal kurz vorlesen. Was passiert, als die Engländer dieses Schiff beschlagnahmen? Als so die Engländer Herren unseres Schiffes geworden waren, da zeigte sich dann auch bald, dass wir nicht nur Buren und solche, die für die Buren fechten wollten, bei uns an Bord hatten, sondern da war auch ein ganzer Teil Engländer unter den Passagieren. Und zwar solche, die für Durban eingeschifft waren, um gegen die Buren zu fechten, die jetzt ihre Uniform auspackten und jetzt mit Orden und Ehrenzeichen auf der Brust stolz an Deck auf und ab promenierten. Das heißt, auf diesem Schiff, das aus den Niederlanden kam und Buren an Bord hatte, haben sich auch einfach ein paar Engländer mit runtergemischt, ja, und dann halt so ihre Uniformen einfach eingepackt und waren quasi so undercover. Und als dann die Engländer dieses Schiff beschlagnahmt haben, haben die einfach ihre Uniform ausgepackt und so gesagt, jo, wir sind jetzt hierher im Haus und sind
das Schiff gekapert.
Ja, genau, beschlagnahmt. Und das ist dann auch wieder freigekommen, weil es halt offiziell ein neutral deutscher Reichspostdampfer war.
Gab's dann, ist das während der Schifffahrt passiert? Also gab es da auf hohem Meer
quasi? Genau, die wurden auf hohem Meer. Und er hat das tatsächlich auch geschildert, wie dann erstmal ein Schuss auf die abgegeben wurde und wie die sich dann halt ergeben mussten, weil es halt ein fucking Reichspostdampfer war, ne?
Yeah.
Kein Kriegsschiff. Und dann waren die da irgendwie 2 Wochen in diesem Hafen, in einem englischen Hafen. Und sind dann irgendwann freigekommen und durften doch noch weiterfahren. Und ich bin jetzt gerade an der Stelle, wie er angekommen ist in Südafrika. Und er hat sich da erstmal, ich will nicht sagen gefreut, weil das Ding ist, es gab vorher schon Gerüchte, dass dieser Krieg vorbei sein konnte, wenn er da ankommt.
Ja.
Und er schreibt dann aber, von einem baldigen Ende des Krieges ist nirgends die Rede. So haben denn meine Freunde und Bekannten nicht recht bekommen. Die meinten, wenn ich in Lourenço Marques angekommen sei, sei der Krieg längst vorüber. Hauptsächlich wurden diese Meinung damit begründet, dass die verheerende Wirkung moderner Feuerwaffen einem langen Kriegsführen ein für allemal ein Ende gemacht haben sollte.
Oh boy.
Aus der Reihe schlecht gealtete Takes aus dem Jahr 1899, festgehalten im Tagebuch meines Urgroßonkels.
Ah, das ist extrem cool.
Das ist so spannend. Ich sitze wirklich die ganze Zeit wie so so begeistert habe ich noch nie ein altes Buch gelesen. Und halt vor allem ist es einfach mein fucking Urgroßonkel.
Ja, ich glaube, wenn du das im Hintergrund Hinterkopf hast, dann hittet das nochmal mehr.
Und ich bin so gespannt, was noch passiert. Gerne auch mal in den Kommentaren Rückmeldung geben, ob das euch interessieren würde, ob ich jetzt noch hier weiterlesen soll und einfach mal erzählen soll, was so im Leben von meines Urgroßonkels zwischen 1899 und 1902 passiert ist, aber ich hätte übel Bock.
Ich glaube, also von der Schriftart, die ich jetzt bisher mitbekommen habe, war höchstwahrscheinlich ein sehr interessanter Charakter.
Ja, absolut. Er hat Loki, habe ich mir beim Lesen gedacht, auch so ein bisschen denselben Humor wie ich. Es hat sich irgendwie durch genetisch die Generation getragen.
Ja, das ist einfach die Pinell- Humorgenetik.
Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ja, so ist es halt, ne?
Nächstes Thema! Kennst du dich aus mit der Haussituation in Japan?
Also ich weiß so aus Dokus oder so, dass es in Tokio ganz schlimm ist. Und dass die da so ganz eng an eng wohnen. Aber es gibt ja auch, willst du darauf hinaus?
Nein, will ich nicht. Das passiert auch. Aber es gibt in Japan mittlerweile exorbitant viele Häuser umsonst.
Nein.
Ja, du wirst quasi dafür belohnt, in diese ländlichen Regionen zu ziehen, weil es gibt da extrem, das nennt sich Akia, also das ist quasi, weil das so krass die Depopulation.
Weil da so viele Leute wegziehen.
So viele Leute ziehen da weg, genau. Ja. Dass diese ganzen Häuser stehen da auf einmal frei und die junge Generation will halt nur in die Großstädte. Ja. Keiner möchte da mehr leben. Auch verständliche Gründe teilweise. Aber dadurch gibt es halt einfach extrem viele freistehende Häuser. Aber die Gemeinden gibt es halt noch.
Ja.
Und deswegen wollen die Leute halt Anreize finden, dass die Leute da weiter wohnen.
Und gibt es die wirklich umsonst oder hat man da dann noch Verpflichtungen?
Ich meine, das sind halt häufig ältere Häuser.
Um die man sich dann pflegen
kann. Man muss die halt, höchstwahrscheinlich kümmern vielleicht die ein oder andere Renovation, aber für viele von denen musst du wirklich so gut wie gar nichts bezahlen. Und manche machen dann sogar noch Steuervorteile und so dahin. Ja. Und das ist wohl ein riesiges Ding in den ländlichen Regionen. Also bis zu 9 Millionen freistehende Häuser.
9 Millionen?
Du Scheiße. Genau, und es wird wohl immer schlimmer.
Ja.
Die genauen Daten. Das
ist ja auch eine der ältesten Bevölkerungen der Welt in Japan.
Also genau, aber Japan hat auch generell, also wirklich ist, also jetzt auch mittlerweile geht das schon in die Großstädte mit, dass die Geburtenrate halt so katastrophal ist, dass es halt.
Japan hat eine der schlimmsten Demografien der Welt.
Ja.
Und gleichzeitig ist es ja auch ein Land, das extrem wo es extrem schwierig ist, für ausländische Personen dahin zu ziehen und auch keine Willkommenskultur und gleichzeitig eine Arbeitskultur, die vielleicht jetzt so in unserem Raum einfach crazy ist.
Also ja, das ist ja auch, die arbeiten ja 7 Tage die Woche, 16, also nicht 16, aber 12 bis 14 Stunden so. Und da gibt es ja, also deswegen auch, okay, da bin ich jetzt ein bisschen außerhalb meiner Expertise, weil in dem anderen bin ich natürlich Experte. Mhm. Nein, aber da, deswegen, es wird auch da immer so Drogenprobleme und so, weil die halt, also nicht Drogen im Sinne von Rausch, sondern halt Wachmacher und so, weil das da richtig brutal ist. Und ich habe auch tatsächlich von Japan gehört so viele, ich glaube, es ist sehr cool als Urlaubsort, so als Ort, wo du eine kurz Zeit lang bist. Ja, ja, genau. Aber halt auch, was heißt, sogar ein paar Monate ist cool. Aber
Wer weiß, vielleicht verpisse ich mich eines Tages endgültig hierhin. Checkst der von Iplali?
Achso, natürlich. Sorry, kurz gebraucht.
War auch nicht so gut delivered, ehrlicherweise.
Ja, und da habe ich ihn auch gefragt, was ist, wenn wir uns einfach ein Haus ziehen und da unsere Podcasts machen?
Ja, genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Das ist ja eigentlich, ist das ja seit der Pandemie viel mehr geworden, dass man von überall aus arbeiten kann.
Genau.
Und eigentlich wäre das ja voll smart, beziehungsweise ich habe immer öfter auch die Situation, dass ich mir denke, eigentlich wäre das voll geil, so auf dem Land zu wohnen und einfach so ein bisschen die Ruhe zu haben. Und andererseits weiß ich, wenn ich dann wenig Freunde hätte in der unmittelbaren Umgebung. Ich würde so vereinsamen.
Yeah.
Low-key, wenn ich jeden Abend selber kochen müsste, weil es da nichts gibt zum Essen holen und nichts gibt zum Bestellen, ich würde auch ein bisschen Crash-Out gehen. Ja. Und dann gibt es irgendwie dann doch noch 5 Gründe, warum ich doch nicht dahin ziehe. Aber low-key, ich glaube, vielleicht auch, wenn man die Infrastruktur so ein Ticken besser ausbaut, also wenn man jetzt wirklich nicht auf diesen ganz krassen Käffern ist, sondern wenn es zumindest noch einen Dönerladen und einen Supermarkt gibt, ich glaube, das ist eigentlich schon ein Modell, das könnte ein Comeback haben.
Ich bin mir relativ sicher, dass es, was es final für mich sein wird. Also ich glaube nicht, dass ich in einer, also ich glaube, ich würde echt ländlich wohnen, dann wenn es vielleicht in Richtung Familie irgendwann gehen sollte oder so, dann auf jeden Fall. Aber du hast auch noch was angesprochen, was ich auch ein bisschen vorbereitet habe, tatsächlich, dass viele remote arbeiten.
Mhm.
Und kennst du das Problem der Ghost Offices?
Ja, Büros, wo quasi jeder einen Platz hat, aber niemand mehr kommt,
Genau. Und das ist, das schwappt wohl allmählich auch ein bisschen nach Deutschland über, weil halt auch Remote hier immer, also seit der Pandemie auch beliebter wird. Aber in den USA eine absolut auch crazy Situation, was das angeht, weil das da wohl viel mehr genutzt wird. Und da gehen 15,7 Milliarden Euro für Immobilien und Büroflächen aus, werden da ausgegeben, die nicht benutzt werden.
Ja. Das war ganz krass so. Ich habe früher bei der AOK gearbeitet.
Als und es gibt auch andere Versicherungen.
Und es gibt auch zum Beispiel die Technikerkrankenkasse und die Barmer.
Genau.
Und das war halt ein Job in der epidemiologischen Forschung, aber da war das auch ganz krass. Weil davor war das halt so, es gab Präsenzpflicht und dann kam Corona.
Ja.
Und dann gab es halt einen Teil, den man im Homeoffice arbeiten durfte. Und die meisten haben sich das dann halt genommen am Montag und am Freitag.
Ja.
Und ich fand das aber super geil, weil ich hatte nur so ein, also wir alle hatten halt damals noch feste Arbeitsplätze und ich hatte nur so einen richtigen Scheiß-Arbeitsplatz im ersten Stock am Atrium. Das heißt, ich hatte kaum Tageslicht am Tag. Ne?
Ja.
Und das Geile war, dass ich dann halt am Montag und Freitag da hingehen wollte, konnte und mich mehr oder weniger hinsetzen konnte, wo ich wollte.
Ah, okay.
Und dann als so billige Office. Studentische Hilfskraft war ich dann halt so im Geschäftsführerbüro, weil da durfte ich mich dann auch hinsetzen, wenn da niemand war. Und das war wirklich Peak-Leben. Dann auch so schön mit Blick auf die Berliner Innenstadt und den Fernsehturm konnte man sehen und alles. Ich habe das geliebt. Und ich bin halt auch wirklich immer ins Büro dann, weil ich es einfach geil fand. Mittlerweile hat die AOK das auch geändert. Also mittlerweile sitzen die da, haben die ein neues Raumkonzept und haben auch ein paar Büros abgemietet. Nur, dass ihr jetzt nicht Angst habt, da werden eure Versicherungsgelder verschwendet. Das war nur so eine kleine Übergangsphase nach der Pandemie, wo man erstmal damit klarkommen musste, dass jetzt viele Leute auch im Homeoffice arbeiten.
Da gibt es übrigens auch eine Statistik. In Deutschland ist das am meisten in Düsseldorf und Frankfurt am Main. Übrigens, wichtig zu erwähnen, nicht Frankfurt oder.
Es gibt aber auch noch Hamburg und München.
Stimmt.
Als Städte.
Als Städte, genau. Ja. Es gibt auch andere Städte außer New York, aber in New York ist das wohl richtig heftig. Also da gibt es teilweise Gebäude, die sind leer.
Das ist krass. Vor allem, weil Raum, Wohnraum oder Gewerberaum ja nirgends so teuer ist wie in New York.
Ja, da gibt es natürlich dann auch wieder, also wir befinden uns jetzt da eher in nicht faktisch bestätigten Sachen, aber da ist ja dann auch sehr viel, ob das vielleicht auch Geldwäsche und so vielleicht implementieren. Ja. Aber das ist dann die Frage, das ist schwierig, das zu nachzuvollziehen.
Naja, du nennst ja hier jetzt konkret kein Unternehmen und sagst, die betreiben auf jeden Fall Geldwäsche.
Nee, nee,
ich glaube,
genau.
Das ist legit call, dass da wahrscheinlich auch Geldwäsche passiert. Also
genau. Kennst du dieses, diese ganze moderne Kunstgeldwäsche-Sache?
Ja.
Das, ich glaube, da das ist sehr insane. Viel dran tatsächlich. Also da bin ich immer für so Sachen, so gierige Sachen und so, da bin ich immer eigentlich schnell für zu haben.
Ich sage auch, ich stelle die These auf, es gibt eine Kunstspekulationsblase und sie wird platzen. Weil diese ganzen, egal ob alten oder neuen Gemälde, das ist alles kein echter Wert. Also da könnte man jetzt drüber diskutieren, was ist Wert überhaupt.
Ja.
Aber es ist einfach nur, die Leute sind davon überzeugt, dass es viel wert ist. Und eigentlich sind es aber nur Gemälde. Und irgendwann werden wir eine Wirtschaftskrise oder was auch immer haben, was so krass hittet, dass die Leute checken, das ist nicht den Wert, den wir da rein projizieren. Weil es ist absurd, welche Millionenbeträge für Gemälde etc. ausgegeben werden.
Wirklich für Striche.
Richtig.
Also buchstäblich.
Und das ist ja auch eine komplette Blase, auch so mit diesen KunstkritikerInnen. Safe, da wird auch bestochen.
Safe.
Dass die dann bestimmte Gemälde als wertvoller einordnen. Und auch mit diesen ganzen Verifikatoren, also mit diesen ganzen Leuten, die bestätigen, dass Bilder quasi echt sind, weil es tauchen ja immer mal wieder Bilder auf von irgendwelchen Künstlern und dann muss halt bestätigt werden, ist das jetzt ein Original oder ein Fake-Bild. Diese Leute, die es kaufen, die profitieren dann natürlich davon, wenn es echt ist oder die es entdecken. Und die Leute, die das verifizieren sollen, die aber auch.
Yeah.
Weil wenn die dann ein Bild haben und dann wird irgendwie gesagt, das ist ein unentdeckter Paul Klee und dann sagen die, das ist Fake, so, dann ist das halt einfach ein Auftrag, den die ausgeführt haben. Aber wenn die dann halt sagen, ja, das ist echt, dann haben die einen Ruf als die Person, die einen echten Paul Klee gefunden und verifiziert hat. Checkst du?
Ja, die ganzen Auktionshäuser und so sind da ja auch immer sehr...
Sowieso. Alle Leute haben einfach ein Interesse daran, dass es ein echtes Bild ist und dass es viel wert ist. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Millionen sündhaft teure Gemälde bei irgendwelchen Leuten zu Hause hängen, die einfach fake sind.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wenn der Endkonsument das quasi nicht selbst bestätigen kann, dann ist es halt schwierig.
Ne? Ja, genau. Und man wird es auch nie rausfinden.
Das ist ja auch diese ganze Diamantenthematik und so. Wenn du manche Sachen erkennst du mit dem bloßen Auge nicht so. Und dann kannst du, da wird auf jeden Fall sehr viel gescampt. Ich muss jedoch sagen, kunstmäßig, da habe ich auch in meinem Zweitkanal kurz drüber geredet, aber das hatten nicht viele gesehen, deswegen egal. Ich hatte das erste Mal so ein bisschen eine Erfahrung, warum Leute überhaupt so Kunst da so drin sind und
ja,
so.
Ja, bitte bring es mir näher, weil ich kann mit Kunst wirklich wenig
anfangen. Ja, nee, genau. Ich habe auch immer so gedacht, so ein bisschen so, check ich jetzt nicht so ganz. Also bei diesen modernen Sachen immer noch nicht. Aber ja, also.
Okay, da differenziere ich jetzt aber wirklich nochmal. Also ich finde, Kunst kann unfassbar cool sein.
Ja.
Aber ich checke halt auch, wenn ich in so eine historische Ausstellung gehe vor allem, dass alle Leute sagen, bei dem Gemälde, das ist jetzt das Nonplusultra. Und das Gemälde daneben an, was für mich aber irgendwie genauso cool wirkt, ist eigentlich nur so ein Beiprodukt.
Ja, genau. Aber ich hatte, das war tatsächlich so eine ganz, ganz kleine TikTokerin, die hat so ganz, ganz abstrakte Bilder gemalt. Und ich habe eins davon gesehen, und es hatte so eine starke Assoziation in meinem Kopf ausgelöst. Ich habe wirklich gedacht, ich brauche dieses Bild. Also ich hatte das erste Mal wirklich so, ich habe gesagt, ich brauche auch das Original von ihr. Und dann, also ich nenne jetzt mal ihren Namen nicht, weil ich habe ihr so geschrieben, so von wegen, hey, verkaufst du das so einfach? Und ich glaube, wenn sie wüsste, ich wäre wirklich bereit auch zu bezahlen, ich sag's mal so. Aber da meinte sie, nee, sie ist nicht zufrieden mit dem Bild und deswegen möchte sie es nicht verkaufen.
Digga.
Aber, ja, gut. Also respektable Meinung so.
Aber sie kann es loswerden.
Ich habe ihr so gesagt, so, hey, respektiere ich, nur als vielleicht als Option, ich könnte ja auch einfach nur Versand und Materialkosten bezahlen, dann hast du ja nichts daran verdient.
Okay, aber ich stelle die These auf dieselbe Art und Weise, wie du dir gedacht hast, boah, ich brauche dieses Bild, denken sich andere Leute, boah, ich brauche Labubus.
Fuck. Das will ich nicht akzeptieren jetzt.
Doch.
Nein.
Doch, es ist einfach, man sieht irgendwas und es löst irgendwas mit einem auf und auf einmal projiziert man da irgendwas rein.
Aber Labubus? Nee.
Okay, aber wie erklärst du dir dann, das ist jetzt auch vorbei, aber wie erklärst du dir dann, dass wirklich einen Monat lang die Leute stundenlang in Schlangen anstanden, um komplett überteuerte Tiere zu kaufen?
Status. Das aber bei mir war es ja wirklich aus meinem Herzen heraus. Ich wollte dieses Bild, hätte sie mir gesagt, jo, ich verkaufe dir das, ich hätte nie irgendjemandem gesagt, dass ich dieses Bild überhaupt habe.
Nee.
Und bei Labubus, dann ist das so von wegen, oh, ich habe the one original
Lobo. Ich glaube nicht. Man sagt immer so irgendwie Status und deswegen kauft man sich ein geiles Handy und alles, was halt unnötig viel Geld kostet, sagt man immer irgendwie, das ist der Status. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Leute, die Labubus gekauft haben, die hatten wirklich einfach Labubus auf ihrer For You-Page und haben sich gedacht, boah, das brauche ich. Ich glaube, das ist, was passiert ist.
Ja, vielleicht, ich habe bei Labubus habe ich ein bisschen Vorurteile, glaube ich.
Ja, aber ich hab Vorurteile gegen diese ganze Kunstwelt mit Millionen. Ich sage, das sind die Labubus von richtig reichen Leuten.
Ich glaube tatsächlich auch, das ist einfach so ein reichen Ding. Weißt du, die wollen gar nicht, dass wir damit was zu tun haben.
Ja.
Und dann sagen die, ja, aber das ist der originale Escapade-Député.
Was ich mir aber auch schon ewig lange denke, ich habe manchmal so einen Kunstkritiker auf meiner For You-Page und der klingt total intellektuell und das ergibt auch immer voll Sinn und ich finde den auch eigentlich ganz gut und ich habe mir aber auch gedacht, der ist eigentlich nur eloquent und kann gut erzählen. Was wäre, wenn ich mir jetzt auch so einen Kunstkanal erstellen würde, so tun würde, als hätte ich jetzt mega das Fachwissen und den Leuten einfach eloquent erzählen würde, warum irgendein 0815-Kunstwerk jetzt das Höchste unserer Zeit ist. Safe, die Leute wären dann auch bereit, 10.000 Euro zu zahlen.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine Business-Idee.
Es ist eine komplette Business-Idee, ja.
Ich muss aber sagen, so, wo ich das am meisten verstehe, ist halt so bei so alten Büchern zum Beispiel. Da habe ich auch so einen Kanal mal gesehen, der so halt so richtig so mit so, du hast ja auch ein altes Buch heute mitgebracht, aber ich finde, da ist noch was hinter irgendwie, weißt du, wenn das so ein historisch relevantes Buch ist oder so. Weißt du?
Ja, das checke ich, weil die bringen ja auch irgendwie oft irgendwie ein Stück Geschichte mit.
Ja, aber zum Beispiel, du hast so ein Buch, was dir viel bedeutet und so, und dann davon die Originalfassung zu finden und so.
Weißt du? Das check ich. Aber wir reden hier ja auch so von komplett anderen Preiskategorien, ne?
Also ich weiß noch, erste Ausgabe, erster Band Harry Potter oder so, dann bist du auch schnell fünfstellig.
Ja, da bist du fünfstellig, aber es gibt Gemälde, die werden für hunderte Millionen verkauft.
Ja. Da war ich auch drin in diesem Salvatore Mundi-Ding, was für 500 Millionen versteigert wurde.
Nee, ich verfolge das nicht. Da kann ich nicht genug Achtsamkeitsübungen machen, um das auszuhalten. Boah,
ich hoffe, ich verkacke es jetzt nicht. Aber das ist so ein originaler Da Vinci, der gefunden wurde, wirklich in so einem Flohmarkt. Und irgendjemand, der sich ein bisschen auskannte, hat gedacht, was ist denn da los? Ja. Und das ist dann jahrelang auch durch halt diese Verifikationsprozesse gegangen. Und anscheinend hat das einfach jetzt irgendein reicher Scheich gekauft und das chillt jetzt bei dem auf der Yacht.
Was glaubst du, wie viele Leute sind deswegen auf den Flohmarkt gegangen, weil sie sich dachten, könnte ja auch sein, dass ich einen Da Vinci finde. Genau. Safe viel zu viele. Yeah. Aber das Ding ist, als Kind habe ich mir das auch immer gedacht, boah, ich gehe dann später auf den Trödelmarkt und ich entdecke da jetzt die ganz große Sache, die richtig viel wert ist. Das alte Gemälde, das alte Buch, was auch immer. Yeah. Weil irgendwie ist das in Serien oder irgendwie in Geschichten, man hört das ja immer. Oder dann findet jemand was auf dem Dachboden. Weißt du, wie oft ich bei uns auf den Dachboden gegangen und irgendwelche alten Sachen rausgeholt habe und dann so versucht habe herauszufinden, ob das was wert ist als Kind?
Ja, zu oft. Ich hatte auch einmal so ausländisches Geld irgendwie random gefunden in der Kassette. In der Kiste. Und dann habe ich auch geguckt und dann da stand halt so 10.000 drauf.
Ja, same.
Aber das war halt von, was weiß ich, irgendeiner voll verwerteten, das waren glaube ich 20 Cent.
Ich hatte auch damals von meiner Tante, die hatte ein Antiquariat und die hat mir dann so Scheine mitgegeben aus der ganz großen deutschen Inflation 1921, irgendwie so um den Dreh. Ja. Dann hatte ich halt so 5 Millionen Mark oder einen 2 Milliarden Markschein zu Hause. Dann bin ich rumgegangen und habe allen erzählt, ja, ich bin Millionär. Und alle in der Schule waren dann auch so, war's niemals, du hast niemals einen Millionen Markschein. Und ich war so, doch, ja, habe ich.
Aber was würdest du sagen, was ist so das Erste, wo du dich siehst, da wirklich zu sammeln, außer deine Pflanzen jetzt? Also irgendwas, wo du wirklich so. Weil das ist ja so die Sache, du kommst da so langsam rein, aber auf einmal checkst du die ganzen Details und so. Es gibt ja diese Münzsammler und so.
Ich glaube, Münzsammlung ist schon so ein Ding. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich ein krasser Sammler wäre, aber Münzen, ich mag es irgendwie so Münzen in der Hand zu halten. Das ist irgendwie einfach so ein geiles Gefühl.
Ja.
Apropos Münzen in der Hand halten, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ehrenlos. Und ich weiß, es ist komplett abgehoben und scheiße, aber was ich ganz manchmal mache, wenn ich so einen richtig beschissenen Tag habe, gehe ich zur Bank und ich heb mir 1.000 Euro ab und dann habe ich dieses Bündel an 1.000 Euro Scheinen oder an Scheinen in der Hand und es geht mir wirklich einfach besser. Und
ich verstehe, dass es unangenehm ist. Ich check aber auch, was du meinst. Habe ich auch für eine Sache, da musste ich was bar bezahlen. Alles legal, hallo. okay, alles gut. Aber da habe ich auch 300 Euro abgehoben und ich habe gesagt, du fühlst dich, also wenn ich irgendwie eine deutlich größere Nummer auf dem Konto sehen würde, würde ich mich nicht so reich fühlen wie mit ein paar hundert Euro Bargeld.
Ja, es ist wirklich, es verdeutlicht dann nochmal, dann doch den Wert, ich bin eigentlich gar nicht so ein Bargeld-Fan, aber es verdeutlicht dann irgendwie dann nochmal den Wert des Geldes und das mache ich natürlich nicht so oft, weil ich gebe halt auch jetzt nicht so viel Geld dann aus, ne? Aber also einfach, dass ich jetzt halt in der Situation bin, dass ich das machen kann.
Ja, ich check genau.
Und halt auch jetzt nicht so ist, 1000 Euro ist jetzt alles, sondern 1000 Euro ist.
Ich finde, das visualisiert Erfolg nochmal auf jeden Fall krasser.
Ja, und ich will ja jetzt auch gar nicht so tun, als würden wir jetzt hier an der Hungergrenze leben, ne? Nee. Sondern klar, so mit Social Media, ich verdiene wirklich gut Geld.
Ja.
Und ich verdiene auch überdurchschnittlich viel Geld. Und das ist aber sowas, es tut einfach gut.
Ja. Und du hast, was ich dann auch so sofort habe bei Bargeld, ist so, was könnte ich jetzt alles machen? Weißt du? So Sachen, so einfach auch so random Sachen.
Ich nehme dann halt so einen 50er in die Hand und denke mir, das ist einmal mit einer anderen Person richtig gut essen gehen.
Ja, genau. Ich habe, was ich auch so gerne mache, ist so, zum Beispiel, wenn ich ein Hotel verlasse oder so, einfach so noch einen Zehner da lassen.
Ah,
so. Ich weiß nicht, da fühle ich mich auch dann so voll, wohlhabend, sag ich mal. Wenn du so, das mache ich jetzt auch, es läuft ja auch ganz gut, so alles. So, das jetzt auch, weil du hast ja jetzt auch was Vulnerables gesagt, deswegen sage ich es jetzt auch. Ich hasse kleine Münzen so sehr. Ich werde die nicht los, ich muss die immer nur dann irgendwo hingeben, um dann, weißt du, dann hast du so ein Kilo Münzen quasi und da kommt dann 15 Euro raus und so. Deswegen sage ich extrem oft einfach, und das jetzt auch vielleicht, ne, aber ich sage dann voll oft so, ja, lass so. Und nicht unbedingt aus einem, auch bei Sachen, wo man eigentlich nicht jetzt keine, wie sagt man, kein Trinkgeld geben würde, aber einfach, weil ich keinen Bock auf Münzen.
Ja, checke komplett. Aber das ist auch, Trinkgeld ist auch sowas, da genieße ich das jetzt einfach, ein bisschen wohlhabend zu sein, dass ich einfach so nicht wirklich drauf achten muss, sondern einfach gut Trinkgeld geben kann.
Ja, weil das, ich finde, das ist sowas Gutes, was du damit machen kannst.
Ne, was heißt was Gutes? Ich finde, das ist auch einfach ein bisschen so ein Luxus, so, dann musst du halt 42 Euro zahlen im Restaurant und dann sagst du halt einfach, ja, 50.
Ja.
Das ist also.
Ja, okay, das ist ja noch einigermaßen.
Naja, aber also früher hätte ich dann halt da gerechnet, okay, es ist jetzt ungefähr so 10%, sind 4 Euro, also 46, als ich mein Geld halt auch noch so zusammenhalten musste. Ja, ne? Da ging es mir halt dann wirklich mehr darum, so die Etikette einfach einzuhalten und man gibt halt Trinkgeld und ich will jetzt auch nicht unhöflich sein. Aber jetzt ist es halt einfach so, ich gebe Trinkgeld, wie ich lustig bin. Und das ist einfach.
Ich glaube auch, das wäre so, da würde ich auch immer.
Also ich mach das jetzt nicht so mit. Ich gebe einfach dasselbe Trinkgeld, was ich bezahle. Also ich runde jetzt nicht auf von 42 auf 80. Fand, das ist dann vielleicht irgendwie natürlich geil dann für die Bedienung, aber das ist für mich, es hat für mich auch schon so ein bisschen so was großkotzerisch, weißt du? So anderen nochmal, es ist natürlich super, aber gleichzeitig den anderen
Personen am Tisch, mit denen du essen gehst. Ist das relativ scheißegal, ob du großkotzig bist, die denken sich einfach nur, boah, geil.
Ja, klar, aber wenn du dann irgendwie so mit anderen essen gehst, ist das, finde ich, auch so ein bisschen so ein Machtding. Ja. So den anderen nochmal ins Gesicht zu reiben.
Auch kurz, musst du machen. Von meiner Stelle, beim Rechnung bezahlen, wenn, sagen wir mal, du bist unterwegs, vielleicht sogar in einem Date-Kontext oder so, dann kannst du immer sagen, ja, ich muss kurz auf Toilette noch und so, und dann bezahlst du und dann geht ihr einfach. Und so, dass keiner davon mitbekommt, dass bezahlt wurde. Das ist so ein Gentleman-Move.
Also, bewusst non-chalor, aber alle wissen, was abgeht.
So, weißt du, so, ja, wir können gehen. Und dann kommt so, hey, müssen wir nicht noch bezahlen?
Ja.
Geht schon. Weißt du? Das hat mein Vater tatsächlich immer gemacht.
Geld ist auf jeden Fall ein polarisierendes Thema. Da kommt es ja auch häufig zu Gewalt, zum Beispiel bei Raubüberfallen oder sonst was. Wo es leider auch immer öfter zu Gewalt kommt, ist im Amateurfußball. Da haben wir nämlich eine Menge Spielabbrüche. Die Gewalt hat zugenommen. Und den Podcast Spielabbruch heißt er, den könnt ihr hören ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Überall.
Fabi und Levi geben Rat.
Glaubt ihr an diese Spekulation, dass der erste Crush oder die erste Liebe einen nicht mehr loslässt und man sie irgendwie immer ein bisschen an sich hat und nicht abschütteln kann? Das frage ich mich in letzter Zeit, weil ich hatte mal einen Crush auf einen Jungen aus meiner Klasse, habe es ihm per Nachricht dann mal gesagt, wobei er meine Gefühle nicht erwidert hat. Er musste auch versprechen, es nicht weiterzuerzählen, was er dann doch genau danach getan hat. Ich habe es erst ein Schuljahr später erfahren, nachdem ich mit allem abgeschlossen hatte. Die ganze Klasse wusste davon, aber nur ich nicht. Meine Freunde haben auch nichts gesagt. Und nun bin ich vollkommen durcheinander und sauer. Was hat das zu bedeuten? Und wie soll ich mit dem allen umgehen? Ich hasse ihn, aber ich habe ab und zu diese Momente, wo Bilder und Szenen von Situationen zwischen uns von der Klassenfahrt oder vom Unterricht auftauchen. Ich bin total durcheinander und hasse ihn doch. Ich hätte gern euren sehr professionellen Rat. Dankeschön, liebe Grüße. PS, liebe euren Podcast, höre ihn immer beim Frühstück oder vor der Schule.
Ich würde gern wissen, wie lange das her, also wie alt sie ist und wie lange das her ist.
Ja, ich glaube,
weil das ist für Kontext relativ wichtig. Zuallererst, blöder Typ.
Erstmal blöder Typ, ja. Das ist scheiße. Und andererseits, es tut mir leid, aber jetzt kommt eine ganz harte Wahrheit. Das, was du gerade erlebst, ist ein Problem, was du wahrscheinlich noch dein ganzes Leben haben wirst. Weil wenn du einmal emotional hängst an Leuten und sie behandeln dich scheiße, es wäre schön, wenn man dann einfach sagen könnte, ey, ich lasse das jetzt einfach los, aber so funktioniert das Gehirn nicht. Nee. Wir sind leider evolutionär einfach darauf getrennt, dass wir von Personen, dass es uns einfach schwerfällt, von Personen loszulassen. Und ich glaube, jede Person, die mal so eine richtig heftige Trennung oder die mal verliebt war und dann irgendeine Art von Trennung hatte, die kennt das. Das ist einfach, man wird zu einem komplett irrationalen Menschen.
Ja.
Und manchmal hört man so von Leuten, die einfach nicht loslassen können. Oder man unterhält sich mit Leuten, mit Freunden, bei denen du dir denkst, what the fuck, wie kann ich die Person so behandeln und du bleibst trotzdem noch.
Ja.
Aber man, wenn man da drin ist, man gaslightet sich so hart selbst. Und ich meine, du bist ja immerhin schon an dem Punkt, an dem du bist, dass ihr nicht irgendwie zusammen seid oder so und er dich scheiße behandelt oder so. Aber selbst wenn du die schlimmste Trennung der Welt hast, die Person kann dich noch so scheiße behandeln, du wirst trotzdem immer diese Momente haben, wo du daran zurückdenkst, oh, wie schön war das alles. Und tendenziell, je weiter...
Ich glaube hier, das ist, glaube ich, eher, wenn du eine Vergangenheit hattest mit der Person. Und ich glaube, hier war das halt eher, also meinte sie ja eher so ein Crush, weißt du, so sie findet den höchstwahrscheinlich süß. Und hat ihr, ich meine, sie hat ihm das ja auch geschrieben.
Mhm. Aber also, sie hat ja jetzt auch irgendwie erzählt, dass immer wieder Bilder und Szenen von Situationen zwischen uns von der Klassenfahrt oder vom Unterricht auftauchen. Und das klingt ja so, als wenn die sich da vielleicht doch schon mal
näher gekommen
sind oder als wenn es da irgendwie schon Situationen gab, wo sich die Gefühle halt entwickelt haben.
Ja.
Und honestly, ich hab auch noch Crushes aus der Schule. So in der Schulzeit sind Crushes intensiver.
Ja.
Und dann verbringt man mit diesen Leuten auch ein Jahr, ohne denen davon zu erzählen. Und ich denke manchmal auch immer noch an einen Crush zurück, der irgendwie 6 Jahre her ist.
Ich auch. Also ich das verfolgt einen schon.
Ja.
Aus dieser, also ich muss auch so 9. bis so 11., 12. so, ja. Also so von 15 bis 18, ja. 19. Das ist schon sehr intensiv.
Ja.
Also ich glaube, das ist auch die Frage, die sie gestellt hat, geht das wieder weg?
Ja.
Ich würde sagen, ja, es geht wieder weg. Aber man denkt schon noch ab und zu mal dran.
Ja,
so. Voll. Also wenn man dann also wirklich immer noch, ich war in einem so ein bisschen verknallt, auch nur ein paar Monate oder so. Wenn ich die dann wieder sehe, ja, jetzt nach fucking 10 Jahren oder so, und wir verstehen uns gut, das verlässt einen nicht ganz.
Komplett, nee. Also bei einigen Personen schon, aber bei anderen nicht.
Bei manchen
ist es ja auch. Es kommt natürlich auch immer drauf an, wie es dann geendet ist, klar.
Yeah, genau.
Aber ich will auf jeden Fall auch nochmal an die Person sagen, es ist wirklich komplett normal, dass du diese beiden Emotionen in dir trägst. Also einmal diese Wut, die absolut berechtigte Wut, dass er da dein Vertrauen gebrochen hat und mit der Person das den Leuten weitererzählt hast, was du ihm in Vertrauen gesagt hast.
Ja.
Und gleichzeitig hast du halt auch noch diese Traurigkeit, weil da halt einfach eine Verletzung stattgefunden hat, weil einerseits hat er deine Gefühle nicht erwidert und andererseits hat er dann nochmal zusätzlich dein Vertrauen gebrochen. Und das, also beide Emotionen haben auch einfach ihre Berechtigung und die dürfen parallel passieren. Und wenn du dir halt manchmal denkst, dass du an schöne Situationen denkst, dann ist das total okay, dann darfst du dir das auch erlauben, da einfach traurig zu sein. Und dann musst du dir nicht denken, okay, er hat jetzt mich aber scheiße behandelt, ich darf gar nicht traurig sein, sondern du darfst in der Situation traurig sein. Und wenn dann wieder die Wut kommt, dann ist auch das total in Ordnung. Und lass es quasi einfach zu, schau halt auch, inwiefern es dir gut tut. Ne? Wenn du dich dazu sehr reinsteigerst, dann ist es total okay, sich auch einfach abzulenken. Sprich da mit anderen Freunden auch drüber. Also sag dir das auch einfach gerne so.
Ja.
Es hat mich verletzt, ich bin traurig deswegen, aber es ist okay und es geht mir gut. Er kann mir nichts antun mäßig. Ja.
Und eine Sache, die ich noch, also voll zur Zustimmung, schön gesagt, aber das ist in der Schule, ist es immer noch, dann ist es die soziale, hatten wir auch schon mal gesehen, mit dieser sozialen Struktur und so. Das verläuft sich alles, wenn du dann
total,
da raus, so.
Total, ich weiß,
weil in der Schule diese ist soziale Ebene bei sowas, weil sie meinte, oh, jeder weiß jetzt, dass ich ihn, dass ich verknallt bin und so. Das ist, ich sag dir wirklich, mit der Abiturzeremonie, ja, wenn die fertig ist, oder was für ein Abschluss auch immer, ja, aber nach dem Abschluss ist das sofort nie, ja, wieder so.
Ja, und ich sag, das wird bei deinen Klassenkameraden und Schulkollegen auch noch kommen, diese emotionale Entwicklung.
Ja.
Du darfst dir jetzt da einfach mal erlauben, ein paar Jahre voraus zu sein und dir selber auch einfach mal zu sagen, es ist absolut gar nichts schlimm daran, einen Crush zu haben. Es ist das Normalste der Welt, ja, und es erfordert einen unfucking fassbaren Mut, gerade in der Schule, der Person diesen Crush zu gestehen.
Ja.
Und du hast dich da verletzlich gezeigt, aber sich verletzlich zu zeigen, kann auch eine wahnsinnige Sicherheit geben. Und es ist ein unfassbarer Skill für den Rest deines Lebens, das zuzulassen und das zu erlauben. Weil, ja, die Leute, die das nicht erlauben, das sind dann die, die viele Jahre später noch Commitment-Issues haben und Angst davor haben, zurückgewiesen zu werden und die dann aber nicht in glücklichen Beziehungen sind. Das, ja, ist gerade ein unfassbar wichtiger emotionaler Prozess und du entwickelst dich gerade unfassbar weiter und du wirst dir in mehreren Jahren dafür danken. Insofern, lass das jetzt zu. Ich glaube nämlich
auch, das ist eigentlich gut, dass es jetzt quasi passiert ist, relativ früh noch im Prozess,
ja,
weil, ich glaube, Levi kann das genau sagen, es gibt Leute, die werden für immer dann so.
Voll, genau. Ja,
also sie sind dann, ja, die haben dann immer dieses, oh nein, sie hätte das so machen können. Und ich muss auch sagen, besonders bei Typen, habe ich das schon gesehen, die wurden einmal mit 16 verarscht und dann muss jede Frau danach dafür bezahlen und so. Und das willst du nicht sein.
Nee, komplett. Yes. Wenn ihr auch Themen habt für, genau, Fabi und Levi geben Rat, dann schreibt uns gerne und zwar auf WhatsApp unter der Nummer 0160 36 00033.
Oder ihr könnt uns schreiben bei muster-durch@ard.de oder auf allen Socials eigentlich Muster durch.
So, und eine letzte Sache habe ich jetzt noch, das ist mir wirklich ein Anliegen.
Bitte.
Und zwar, dass die Leute unserem Podcast endlich mal überall folgen, wo es geht.
Stimmt,
so zum Beispiel folgen auf Spotify.
Kann man auch folgen.
Kann man folgen und sollte man auch machen und vor allem auch einfach 5 Sterne geben.
5 Sterne.
Weil wir würden uns so darüber freuen und dann werden wir auch dann ist es unwahrscheinlicher, dass wir abgesetzt werden.
Genau,
und alles.
Dann hört ihr uns weiter.
Deswegen tut uns den kleinen Gefallen und nehmt euch die Zeit und bewertet uns und folgt uns. Ansonsten, wir hören uns nächste Woche wieder, liebe DurchmüsserInnen. Fabi, hast du noch letzte Worte?
Seid nett zueinander und habt euch lieb.
So.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Muster durch mit Levi und Fabi. Ein Podcast von Bremen Next, UFM, Puls, Sputnik, Enjoy, Unser Ding, 1 Live und Fritz und das Ding für die ARD.